Eine Wurst ist eine Wurst.
Also bleibt auch eine Veggie-Wurst.
Es geht um Herkunft. Es geht um also nicht Herkunftsbezeichnungen. Und zwar Herkunftsbezeichnungen, auf die die Verbraucher vertrauen können. Und eine Wurst ist nicht vegan.
Sojafladen statt Veggie-Burger. Erbsenprotein-Bratklumpen statt vegane Bulette. Das EU-Parlament will, dass Unternehmen ihre Fleischersatzprodukte nicht mehr nach dem tierischen Vorbild benennen dürfen. Kanzler Friedrich Merz findet es auch gut, wie man bei seinem Auftritt in Karin Mioskas Talkshow gehört hat, die Fleischwirtschaft ebenso, aber sonst so gut wie niemand. Und nebenbei gesagt, pflanzenbasierte Lebensmittel sind deutlich klimafreundlicher als Fleisch. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der taz und sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Verena Kern, ich bin Chefredakteurin von Klimareporter und ich spreche heute mit Susanne Schwarz von der taz. Hi Susanne.
Ihr hört die Folge vom 10. Oktober 2025 und das sind unsere Themen. Das EU-Parlament will, dass man Veggie-Burger nicht mehr Veggie-Burger nennen darf, beziehungsweise insgesamt Unternehmen sollen ihre klimafreundlichen pflanzlichen Fleischersatzprodukte nicht mehr nach dem tierischen Vorbild benennen dürfen. Was hinter diesem sprachpolizeilichen Eingriff steckt, das besprechen wir gleich. Dann gucken wir uns die Klimafolgen von Russlands Krieg in der Ukraine an. Und zum Schluss blicken wir auf die globale Energiewende. Da gibt es nämlich sogar ein paar Lichtblicke zu vermelden.
Wir beginnen mit einem Thema, das wahrscheinlich etliche von euch persönlich betrifft. Vielleicht dürfen in der EU bald keine veganen Schinkenspicker oder Veggie-Burger mehr verkauft werden. Oder zumindest dürfen sie nicht mehr so heißen. Das hat das EU-Parlament in dieser Woche beschlossen und zwar mit ziemlich deutlicher Mehrheit. Schon mal vorab, das EU-Parlament entscheidet ja in der Europäischen Union nicht alleine, sondern muss mit den Regierungen der Mitgliedstaaten verhandeln. Das ist hier also noch nicht das letzte Wort, aber es ist ein Vorstoß. Und der besagt, Wörter wie Wurst, Schnitzel, Steak, die traditionell fleischliche Produkte bezeichnet haben, die sollen in Zukunft auch ausschließlich diesen vorbehalten sein. Das ist Teil eines Gesetzespakets zur Stärkung der Landwirtschaft. Und die Begründung lautet, dass es irreführend sei für VerbraucherInnen, wenn diese Begriffe für pflanzliche Produkte verwendet werden würden.
Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute zurzeit so im Supermarkt zu der Packung mit der Aufschrift veganes Seitansteak greifen und sich dann zu Hause ärgern, dass da kein Rind drin ist. Ich würde vermuten, sehr, sehr wenige bis überhaupt keine. Und das sieht übrigens auch die Verbraucherzentrale so, die sich ausdrücklich gegen den Vorstoß ausgesprochen hat. Die sagen, laut ihren Erhebungen ist es wichtig, dass da irgendwie ganz groß vegan oder vegetarisch steht. Und wenn das der Fall ist, dann kommen VerbraucherInnen eben super damit klar. Und ganz im Gegenteil, argumentiert die Verbraucherzentrale, droht Verwirrung, wenn sich die Hersteller von Fleischersatzprodukten irgendwelche ganz neuen Fantasienamen ausdenken müssen. Was ein Sojasteak ist, kann ich mir zumindest relativ schnell intuitiv vorstellen. Aber wenn ich jetzt Erbsen-Protein-Fladen lese, dann denke ich, es ist irgendwas Flaches, aber es ist jetzt eine Steak-Nachbildung oder ein Burger oder ein Hähnchenfilet. Ja, also deutlich weniger klar. Ich bin sicher, da ist zwar marketingmäßig bestimmt auch noch was rauszuholen, was jetzt über Fladen hinausgeht und vielleicht ein bisschen leckerer klingt. Aber auf jeden Fall würde das eben eine Umgewöhnung für die VerbraucherInnen bedeuten, die von zweifelhafter Notwendigkeit ist.
Das sehen übrigens auch große Teile der betroffenen Wirtschaft so. Die Gastrogewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten zum Beispiel, die ist gegen den Vorschlag. Supermärkte wie Aldi und Lidl sind auch dagegen. Rügenwalder Mühle ist auch dagegen, also ein Fleischhersteller, der aber auch ein großes vegan-vegetarisches Segment hat. Burger King ist auch dagegen. Ja, es gibt aber auch Unternehmen, die dafür sind. Allerdings ist es nur eine ganz spezifische Klientel, die Viehzüchter unter den Bauern oder auch Fleischhersteller, also alle, die wirklich nur von Fleisch leben. Oder deren Vertretungen, in Deutschland zum Beispiel der Verband der Fleischwirtschaft und der Deutsche Bauernverband. Und letztere Seite, also die Fleischwirtschaft, die hat die Lobbyschlacht jetzt zumindest beim EU-Parlament gewonnen. Der umstrittene Antrag kam übrigens von der EVP, also von den europäischen Konservativen. Und zu dieser Fraktion gehören aus Deutschland auch die Unionsparteien an. Aber von denen haben etliche gegen den Vorschlag gestimmt.
Stimmt, da gab es auch so Zitate mit... wo das Wort Unsinn gefallen
genau,
ist.
Genau, Unsinn. So, ne? Ja, Peter Liese.
Genau, Peter Liese, stimmt. Ja, bei Pflanzenmilch ist das ja schon lange so, nämlich seit 2013. Die wird ja seitdem üblicherweise als Drink verkauft, also zum Beispiel Soja- oder Haferdrink. Weil die fragliche EU-Verordnung eben festschreibt, dass Milch in Eutersekretion durch Melken gewonnen werden muss. Und konsistent sind die Regelungen allerdings auch da nicht. Also sie sehen Ausnahmen vor für traditionelle Bezeichnungen. Also deshalb darf es auf dem Markt weiter Produkte wie Kokosmilch geben oder Scheuermilch. Ja, ich finde das Beispiel mit der Pflanzenmilch, das zeigt eigentlich ganz gut, dass solche Regelungen echt an der gebrauchten Sprache vorbeigehen. Also ich sage jedenfalls sehr, sehr oft am Tag das Wort Hafermilch und ich höre es auch oft. Und Haferdrink habe ich, glaube ich, noch nie irgendwen sagen hören. Also das steht da auf der Packung, aber das hat sich auch nach mehr als 10 Jahren überhaupt nicht im Sprachgebrauch festgesetzt, was ja nahelegt, dass eben dieser Zweck, also der Einsatz als Milch, unseren Alltag irgendwie gut abbildet und sich die Verwechslungen eher im Rahmen halten.
Und das alles hat auch direkt etwas mit dem Klima zu tun, denn unsere Ernährung ist ja da ein ganz großer Faktor. Fleisch ist deutlich klimaschädlicher als pflanzliche Kost, vor allem wenn es von Wiederkäuern wie Rindern stammt. Das liegt unter anderem an dem Methan, das bei deren Verdauung entsteht. Aber schwer ins Gewicht fällt auch, dass das ganze Viehfutter angebaut werden muss, wofür teils Wälder gerodet und Moore trockengelegt werden. Ja, und die gute Nachricht ist, ein geringerer Fleischkonsum ist auch gesund. Das hat gerade erst wieder vor kurzem ein Bericht der Eat Lancet Kommission gezeigt. Der Lancet ist ja ein angesehenes medizinisches Fachmagazin und Eat ist eine NGO. Und die haben eben gemeinsam ein Expertengremium zusammengestellt, das sich mit Ernährung und Gesundheit beschäftigt. Und das Ergebnis des aktuellen Berichts ist kurz gesagt: Was für die Gesundheit gut ist, das ist auch gut fürs Klima. Wobei man jetzt sagen muss, Fleischersatzprodukte sind natürlich teilweise hochverarbeitete Lebensmittel, die jetzt vielleicht nicht in jedem Fall den großen Gesundheitspreis bekommen, aber grundsätzlich ist die Faustformel, weniger oder kein Fleisch ist gesund und gut fürs Klima, schon ganz richtig.
Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Jetzt geht es um den Ukraine-Krieg und zwar darum, dass dieser Krieg nicht nur für Millionen von Menschen eine Katastrophe ist, sondern auch für das Klima. Um es in ganz einfachen Worten zu sagen, der Ukraine-Krieg heizt die Klimakrise wirklich zusätzlich an und zwar in erheblichem Umfang. Und dazu ist in dieser Woche ein neuer Bericht veröffentlicht worden und den wollen wir uns kurz genauer angucken.
Ja, dass Kriege auch fürs Klima überhaupt nicht gut sind, sondern, ja, man könnte sagen, sozusagen das Gegenteil von Klimaschutz, das ist bekannt und das können wir uns auch alle denken. Es liegt ja auch auf der Hand, weil durch Kriege eben zusätzlich sehr viele klimaschädliche Emissionen verursacht werden, die ohne Krieg nicht verursacht worden wären. Aber wie viele Emissionen dadurch zusätzlich entstehen, das ist nicht ganz einfach zu berechnen und es ist bislang auch noch wenig untersucht worden. Mittlerweile ist das anders. Seit kurzem, seit einigen Jahren gibt es ein Forschungsteam, das diese Lücke füllt, nämlich die Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen, abgekürzt IGGAW. Gegründet hat die Initiative der niederländische Klimaforscher Lennart de Klerk und er arbeitet zusammen mit weiteren ExpertInnen für Carbon Footprinting, also mit Leuten, die darauf spezialisiert sind, den CO2-Fußabdruck zu berechnen und zu schauen, wie viele Emissionen werden verursacht, in diesem Fall eben durch Kriege.
Ja, diese Initiative, die wurde im März 2022 gegründet, also wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und seitdem hat das Team insgesamt 5 Berichte zur Klimawirkung des Ukraine-Kriegs vorgelegt. Und wir reden jetzt über den aktuellen 5. Bericht. Und da geht es um die Klimaschäden, die vom Februar 22 bis zum Februar 25 entstanden sind, also in den ersten 3 Jahren dieses Kriegs. In dieser Zeit wurden durch den Ukraine-Krieg laut den Berechnungen insgesamt 237 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das ist echt viel. Und das Forschungsteam bringt auch einen Vergleich, damit man sich das besser vorstellen kann. Das ist ja bei diesen Zahlen immer so ein bisschen schwierig. Also diese 237 Millionen Tonnen, die entsprechen der Menge an Treibhausgasen, die Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei gemeinsam in einem Jahr freisetzen.
Der Bericht listet auf gut 50 Seiten wirklich sehr detailliert auf, wie diese große Menge an Emissionen zustande kommt. Wir wollen jetzt nicht mit Zahlen um uns werfen, aber wir nennen mal die Faktoren, die bei der Berechnung eine Rolle spielen. Also wodurch genau entstehen denn diese Emissionen? Und das ist wirklich interessant. Gut ein Drittel der Emissionen, oder eigentlich müsste man sagen, nur gut ein Drittel der Emissionen, kommt durch die Kriegshandlungen direkt, also durch Panzer, Kampfflugzeuge, die viel Diesel und Kerosin verbrennen und dadurch Treibhausgase verursachen.
Genau, die restlichen 2/3 entstehen auf andere Weise, nämlich vor allem durch Brände, die durch den Krieg verursacht werden. Und zwar Waldbrände. Die waren letztes Jahr besonders schlimm, weil der Sommer so besonders trocken war. Aber auch Brände in Gebäuden und wenn Öllager und Raffinerien beschossen werden und in Flammen aufgehen. Ein sehr, sehr großer Faktor ist auch der Bereich Wiederaufbau von Gebäuden, von Straßen, von sonstiger Infrastruktur, nämlich ungefähr 1/4. Also das Ganze muss eben wieder aufgebaut werden und dafür braucht man Beton, braucht man Stahl, Zement und so weiter. Und das geht eben mit enorm hohen CO2-Emissionen einher. Ein weiterer Faktor ist auch die zivile Luftfahrt. Also viele Flüge von Europa nach Asien zum Beispiel müssen die Ukraine und Sibirien wegen des Kriegs umfliegen. Und dadurch verlängern sich die Flugstrecken und entsprechend steigt der Verbrauch von Kerosin und damit auch der CO2-Fußabdruck.
Einen Faktor hat das Team nicht bzw. noch nicht berücksichtigt, nämlich die Klimawirkung der steigenden Militärausgaben und der Aufrüstung in Europa und anderswo, die ja auch zu den Folgen des Ukraine-Kriegs gezählt werden müssen. Dadurch werden weitere zusätzliche Treibhausgasemissionen verursacht, weil zusätzliche Rohstoffe für Kriegsmaterial abgebaut werden, weil Energie für die Waffenproduktion aufgewandt wird, weil Truppen verlegt werden oder zusätzliche militärische Übungen durchgeführt werden. Derzeit, so sagt das Forschungsteam, arbeiten sie gerade daran, auch diesen Klimaeffekt zu berechnen.
Wir kommen zu unserem dritten Thema und zwar enden wir mit einer guten Nachricht für die globale Energiewende. Aus erneuerbaren Energien wurden im ersten Halbjahr 2025 weltweit erstmals mehr Strom erzeugt als aus Kohlekraft. Das hat der Think Tank Ember ermittelt und ja, man könnte natürlich sofort sagen, das kann man auch andersrum drehen, nämlich klimaschädliche Kohle ist auch nach Jahrzehnten der Klimagipfel und Energiewendepläne immer noch fast so stark im Einsatz wie die Erneuerbaren. Denn klar ist, von der Wende kann man natürlich erst richtig sprechen, wenn die Erneuerbaren zunehmen, aber die fossilen Energien auch wirklich abnehmen. Also das vorweg. Aber diese Woche sind dabei ExpertInnen schon auch so Worte wie historische Verschiebung gefallen. Also die Kohle ist erstmals überholt. Das kann man schon mal auch eine gute Nachricht nennen.
Ja, auf jeden Fall. Insgesamt schreitet die weltweite Transformation jedoch langsamer voran als gedacht. Die Internationale Energieagentur oder kurz IEA hat am Dienstag ihre Prognose für das Wachstum grüner Energien gesenkt. Sie fürchtet, dass das Ziel der Weltklimakonferenz von 2023, nämlich die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 im Vergleich zu 2022 zu verdreifachen, dass das nicht erreicht werden wird. Aber die IEA rechnet damit, dass es voraussichtlich um das 2,6-fache anwachsen wird. Das ist allerdings immer noch ziemlich viel. Die weltweite Kapazität erneuerbarer Energien soll laut IEA bis 2030 um 4.600 Gigawatt steigen, um das mal in ein Verhältnis zu setzen, weil man sich unter solchen Zahlen ja immer eher wenig vorstellen kann. Das ist ungefähr so viel wie die gesamte erneuerbaren Kapazität von China, Indien und Japan heute.
Grund für die Abwärtskorrektur der Internationalen Energieagentur ist vor allem Donald Trump. Der bremst ja in den USA Ökoenergien ja aus, wo er nur kann, könnte man sagen. Also da wurden schon Steuergutschriften für grüne Produkte zurückgenommen. Da wurden sogar bereits erteilte Genehmigungen für weitgehend schon fertiggestellte Windparks zurückgezogen. Genau, also da geht's wirklich rückwärts. Und auch das Wachstum in China sieht die Energieagentur ja zumindest nicht mehr ganz so rosig. Also China ist ja der erneuerbaren Markt Nummer 1 mit rasantem Wachstum. Und um es gleich vorab zu sagen, auch weiterhin. Aber da gibt es eben gerade einen Übergang von festen Einspeisetarifen für Ökostrom hin zu wettbewerbsorientierten Ausschreibungen. Also das heißt, wer so ein Projekt stemmen will oder betreiben will, der hat jetzt ein bisschen unsichere Rahmenbedingungen. Allerdings senkt es natürlich auch die Kosten für China. Und China allein wird laut der IEA weiter fast 60% des weltweiten Wachstums bei Erneuerbaren stemmen.
Für Indien wiederum hat die Energieagentur ihre Prognose erhöht, nämlich um 10%. Es geht also nicht überall bergab. Indien dürfte dann bald nach China das zweitgrößte Wachstum bei Erneuerbaren haben. Die Zahl der Ausschreibungen wächst laut IEA dort. Genehmigungen sind beschleunigt worden. Solaranlagen auf Hausdächern boomen. Und nach oben hat sich die Prognose auch für den Nahen Osten und Nordafrika bewegt, sogar um 23%, das ist wirklich richtig viel. Vor allem wegen mehr Windkraftanlagen und Solarzellen in Saudi-Arabien. Solarenergie macht übrigens fast 80% des weltweiten Zuwachses bei erneuerbaren Energien aus, gefolgt von Windkraft, Wasserkraft, Bioenergie und Geothermie. Dass Solar so erfolgreich ist, liegt laut Energieagentur an niedrigen Kosten, schnelleren Genehmigungsverfahren und einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und nun möchten wir noch den SpenderInnen danken, die das Klima-Update letzte Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Arndt Weinmann, Thomas Nippert und Claudia Kempfert. Ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Und damit tschüss.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.